willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, ich bin Personal Trainerin und Health Coach, seitdem ich 18 bin. Ich habe in den letzten Jahren über 200 Frauen individuell gecoacht und ihnen geholfen, ihre Ziele zu erreichen im Hinblick auf ihre optimale Gesundheit, körperliche Wunschform und ihrer leistungsorientierten Ziele. Und damit ich noch mehr Frauen helfen kann, möchte ich euch in Zukunft über meinen Podcast mehr Wissen und Tipps vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo zusammen, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und begrüße euch zu dieser heutigen Folge. Es geht heute um ein persönliches Thema, nämlich darum, wie ich meine Periode zurückbekommen habe. Und ich hatte das Ganze schon bei Instagram geteilt, aber noch nicht so ausführlich und auch noch nicht so viel. Und ich habe mich das versprochen, dass ich nochmal im Detail drauf eingehe, deswegen gibt es jetzt nochmal diese Podcast-Folge dazu. Ich finde das immer so schwierig, irgendwie in Instagram-Stories da ewig und drei Tage drum zu reden, sondern dafür habe ich ja den Podcast gemacht, damit ich mich ganz im Detail auslassen kann zu den Themen, die ich als wichtig empfinde für euch und ja, selbst auch eben gern recherchiere oder die im Coaching zum Beispiel wichtig sind. Also auch im Coaching ist es ein wesentlicher Bestandteil, dass die Kundin immer ihre Periode hat oder dass die Hormone eben auch im Einklang sind. Und das, was ich meinen Kunden predige, das möchte ich selbst eben auch verkörpern. Und somit tauchen wir jetzt ein in meine Period History oder auf Deutsch Periodengeschichte. Also, ihr müsst natürlich so ein bisschen wissen, wie das bei mir überhaupt war, um zu verstehen, was mein Körper da so durchgemacht hat und warum ich bestimmte Strategien vorgenommen habe und warum das auch relativ lange gedauert hat, bis ich meine Periode wieder bekommen habe. Als erstes, ganz normal hatte ich meine Periode mit Mitte bis Ende 14 ungefähr, da habe ich die erste Periode bekommen. Und dann habe ich ziemlich schnell die Pille genommen, weil ich hatte auch schnell einen Freund zu der Zeit. Und dann habe ich die Pille genommen und die habe ich nicht so gut vertragen, habe sie dann irgendwann wieder abgesetzt. Ich glaube so ein Jahr später ungefähr. Also ich hatte die dann doch relativ lange, auf jeden Fall über ein halbes Jahr, habe sie dann irgendwann abgesetzt. Also das heißt, wenn man die Pille nimmt, dann hat man ja keine richtige Periode. Ne? Auch wenn ihr blutet, ist keine richtige Periode, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also da habe ich mich schon künstlichen Hormonen sozusagen ausgesetzt und dann ziemlich schnell habe ich auch mit dem Wettkampfsport begonnen. Also ich habe ja damals ganz viel getanzt, war im Hip-Hop-Bereich unterwegs. Ich habe immer irgendwie Sport gemacht, aber Tanzen war so mein Ding und dann bin ich irgendwann zum Fitness gekommen, weil mich die Sixpacks so interessiert haben. Also ich dachte mir, wow, wie kann man denn als Frau so einen tollen Sixpack haben? Weil einige Tänzerinnen das auch hatten und somit habe ich mich so für die Ästhetik des Körpers interessiert und bin mit dem Bodybuilding gestartet und bin ungefähr, also 16 habe ich schon mit 16 Jahren habe ich schon angefangen zu trainieren. Aber ihr müsst euch vorstellen, das war jetzt nicht nach einem adäquaten, durchdachten Plan, sondern das war irgendwas Wirrwarr, was man irgendwie so mal im Gym bekommen hat an Plänen, an Geräten, ein bisschen Beinpressen, ein bisschen Adduktoren, vielleicht noch ein Bizeps-Curl und das war's. Dann habe ich mal ein paar Pump-Kurse gemacht und dann war ich auch zwischendurch mal wieder nicht angemeldet im Studio. Und ich würde jetzt mal so sagen, mit 17 habe ich das Ganze dann ernster genommen und hatte auch so einen typischen Bro-Split, also so einen typischen Bodybuilding-Split. Und habe dann ja einfach alles darauf ausgelegt, mit meiner Ernährung und meinem Training meinen Körper zu formen im Bereich Bodybuilding. Also ich wollte viel Muskulatur aufbauen, ich wollte möglichst definiert aussehen und erst einmal war das nur so für mich, so ich hatte gar keine weiteren Ambitionen, also keine Wettkampfambitionen zu diesem Zeitpunkt, als ich das gestartet habe. Ich habe das einfach für mich als Experiment gesehen. Dachte mir so, wow, das ist cool, wie der Körper sich verändern kann mit Ernährung und Training. Ich kann da so viel Einfluss drauf haben. Und ich habe nach einem Jahr so viel Entwicklung schon gesehen, dass die Menschen oder die Trainer mich im Studio vor allem auch angesprochen haben, meinten, hey, was machst du eigentlich? Du trainierst ja sehr ambitioniert und du hast jetzt irgendwie schon so eine tolle Entwicklung hier gemacht. Das sieht man ja schon. Wie stellst du es eigentlich weiter vor? Hast du irgendwelche Wettkampfambitionen? Also bist du irgendwo profisportlermäßig unterwegs oder so, ne? Und dann wieso denn nicht? Du passt, würdest total zu so einem Bodybuilding-Wettkampf passen. Also das wäre doch mal was. Also da könnte ich mir dich total vorstellen, deine Schultern und du siehst so sportlich aus, so. Und da wurde erstmal so diese Saat in meinem Hirn gepflanzt. Und dann habe ich mir die ganzen Mädels mal angeschaut, weil ich dachte mir so, Bodybuilding, ich will nicht aussehen wie ein Mann. So, ne? Ich hatte genau das gleiche Vorurteil wie viele andere von euch sicherlich auch zu Beginn. Mir um Gottes Willen, sicherlich nicht. Ich habe damals auch solche Dokus gesehen, wie die da aussehen. Um Gottes Willen, ich doch nicht so. Und dann habe ich mir halt die verschiedenen Klassen angeschaut und habe gesehen, okay, es gibt auch was anderes als die ganzen Frauenbrecher, die bestimmte Hormone supplementieren. Es gibt auch noch was anderes, nämlich die Bikini-Klasse, also das, was natural zumindest zu erreichen sein soll. Und so auch meinem Wunschbild entspricht. Also ich dachte jetzt nicht, wow, sehen die männlich aus. Die sehen natürlich schon heftig aus. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, ach, die sind ja ganz gut durchtrainiert. Die trainieren alle sehr, sehr krass. Aber ich fand das optisch schön. Also ich konnte mich da eigentlich total gut wiedersehen. Dann dachte ich mir, ey, cool, irgendwie so mal auf der Bühne stehen und auf was hinarbeiten. Und diese Challenge fand ich geil, habe ich gemacht. Ne? Und dann habe ich mich darauf vorbereitet, auf meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf. Also so kam das dann mit der Zeit, dass ich das einfach mal so durch die Gespräche mit anderen überhaupt in Erwägung gezogen habe. Und ich weiß, ich hole jetzt extrem weit aus, aber es ist wichtig für die ganze Geschichte. So, dann habe ich mit 19 meinen ersten Wettkampf bestritten. Also war da dann schon wirklich ab 17 Jahren, könnt ihr euch vorstellen, vielleicht nicht genau auf Diät, weil ich hatte noch keine Ahnung, was ein kalorisches Defizit ist und Kalorien zählen, mit der App Kalorien zu zählen, das habe ich auch relativ spät erst gemacht. Aber ich war bestimmt in irgendeiner Form von Defizit und zumindest könnt ihr euch vorstellen, je geringer der Körperfettanteil wird, desto mehr Stress ist es dann irgendwann auch für den Körper. Also ich habe da schon angefangen, auf einem sehr niedrigen Level mit dem Körperfettanteil zu gehen. So, das heißt, mit 18 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht und mit 19 war ich nämlich bei der Europameisterschaft und kurz davor ist meine Periode ausgeblieben, also am Ende der ersten Wettkampfdiät. Und als ich dann auch einen Coach hatte damals, da wurde mir auch immer gesagt, ja, das ist normal. Also mit jedem, dem ich darüber so gesprochen hatte in dem Moment, war das dann einfach normal und ich habe das dann auch nicht weiter hinterfragt, weil ich bin jetzt Sportlerin, ich mache das jetzt und irgendwann war ich eben auch auf meinem steigenden Ast der internationalen Wettkampfkarriere und wollte natürlich das Optimale herausholen und da war ich natürlich auch ängstlich, überhaupt irgendwie was zu verändern und habe das dann eben erstmal so gelassen, solange ich noch Wettkämpfe gemacht habe und dann irgendwann im Laufe der Zeit, ich habe ja 4-5 Jahre hintereinander Wettkämpfe gemacht, habe ich das so in diesen Zwischenzeiten, das nennt man dann Off-Season, wenn man zwischendurch mal keinen Wettkampf macht, das war bei mir aber nie so lange, weil ich da durchgängig eigentlich dabei war. Dann habe ich mir zwischendurch mal so gedacht, oh ja, okay, irgendwie hast du jetzt schon mal gehört, das ist nicht so toll, weil du könntest auch Osteoporose bekommen. Also ich habe schon so ein paar negative Punkte, waren mir dann schon mehr bewusst und bin dann zu einer Frauenärztin gegangen und habe auch danach gesucht, ja, okay, wer könnte mir denn helfen, der auch in diesem Bereich sich auskennt, also mit Sportlerinnen. Und trotzdem wurde mir einfach jedes Mal gesagt, das ist normal und wenn sie die Periode wiederbekommen wollen, dann müssen sie jetzt die Pille nehmen. So, nach meinem letzten Wettkampf dann, da war ich 23, habe ich mich dazu entschlossen, das Thema dann richtig anzugehen und bin dann wieder zum Frauenarzt gegangen und die hat mir dann wieder gesagt, so, Frau Steffen, Sie brauchen jetzt mal Hormone. Und dann habe ich die Pille genommen, weil ich mir dachte, gut, das ist wahrscheinlich jetzt das Richtige, damit ich überhaupt erstmal Hormone habe, weil die Frauenärztin, die muss es ja wissen. Und ich habe ja auch meinen Struggle erzählt, dass ich irgendwie glaube, dass es nicht das Richtige ist und auch ungern irgendwas zu mir nehmen möchte, aber ich auch meine Gesundheit in den Vordergrund stellen möchte. Und dann hieß es, ja, da müssen Sie jetzt auf jeden Fall die Pille nehmen. Also Sie brauchen jetzt auf jeden Fall Hormone, alles klar. Ich Hormone genommen. So, und von der Pille hatte ich auch dann kaum Nebenwirkungen. Also ich hatte ja mal zu Beginn die Pille genommen, als ich 16 war ungefähr. Und von dieser Pille hatte ich Nebenwirkungen. Und jetzt die nach der Wettkampfzeit, da hatte ich kaum Nebenwirkungen. Also nicht so, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, das war durch die Pille. und habe mich soweit gut gefühlt, leistungsfähig, gut in meiner Form, alles super. Und ich habe aber teilweise schon Artikel gesehen, die darauf abzielten, dass die Pille schlecht sei, und habe die dann aber bewusst nicht gelesen, damit ich nicht wieder mit dem Thema Hormone und wie dann weiter verhüten und so weiter beschäftigen muss. Und deshalb habe ich diese Artikel ehrlich gesagt ignoriert, um mich nicht verunsichern zu lassen. Und außerdem dachte ich mir, dass es ja sicherlich zu jedem Thema Artikel gibt, die extrem dagegen sprechen oder eben dafür, so wie man das eben kennt, zu jedem Thema, was man so kennt, was aufgebauscht wird in jede mögliche Richtung. Und dann dachte ich mir, okay, ich lasse das jetzt so. Ich habe das jetzt irgendwie gerade für mich abgehakt mit der Pille. Ich komme damit jetzt gut klar. So, da will ich mich jetzt gar nicht weiter verunsichern lassen. Und nach und nach habe ich dann mehr über das Thema Hormone gelesen, über andere Wege. Also jetzt gar nicht mal so die Pille oder irgendwie die Pille schlecht Artikel, sage ich mal, gelesen, sondern andere Bereiche, die auch in mein Coaching reingefallen sind, weil ich informiere mich ja und bilde mich immer weiter, und es hat mich total interessiert. Und dann habe ich irgendwann automatisch verstanden, wie das ganze System so läuft, und habe mich persönlich auch in eine natürlichere Richtung bewegt, was meinen Körper angelangt. Und empfand es dann einfach als extrem unnatürlich, sich Hormone zuzuführen. Aber der größte Aspekt war für mich, meine eigenen Hormone wiederherstellen zu können und eine richtige Periode zu erlangen. Denn die Periode, die man durch die Pille bekommt, ist keine richtige Periode, wie ich vorhin schon gesagt habe. Denn eine Periode kann nur durch einen Eisprung ausgelöst werden. Also die Blutung, die du durch die Pille hast, ist eine Abbruchblutung, da der Eisprung unterdrückt wird. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck der Pille, dass du keinen Eisprung hast und somit auch nicht schwanger werden kannst. Also ich habe die Pille im November 2019 abgesetzt und habe das Thema eigene Hormone synthetisieren zu können sehr fokussiert verfolgt ab diesem Punkt. Und ich kann euch sagen, dass es eine lange, lehrreiche und lohnenswerte Journey war. Und bevor ich auf meine Journey zu sprechen komme, möchte ich euch auch sagen, warum ich so obsessed war, diese Periode wiederzubekommen. Ich wusste, dass ich vor der Pille eine sogenannte hypothalamische Amenorrhoe hatte, also das Ausbleiben der Periode über mehrere Monate aufgrund eines Mangelzustands, Stress oder zu viel Sport. Das ist eine hypothalamische Amenorrhoe. Ist ganz häufig so bei Sportlern und auch nicht nur bei Profisportlern, sondern auch wenn normale Leute mit einem normalen Job, sage ich mal, also dass das nicht der Job ist, Sport zu betreiben oder Wettkämpfe zu machen, die aber fünfmal die Woche trainieren und einen relativ geringen Körperfettanteil haben und vielleicht auch sehr gestresst sind oder sehr wenig schlafen, dass die Periode ausbleibt. Und es kann noch ganz viele andere Gründe geben, ja, warum deine Periode vielleicht ausbleibt. Das ist jetzt hier keine Diagnose meinerseits oder nur an diesen Punkten festzumachen, sondern muss das wirklich mit deiner Frauenärztin absprechen. Denn es könnte zum Beispiel auch PCOS sein oder ähnliche Gründe, die dazu führen. Und da müsste man einen vielleicht etwas anderen Weg wählen, um die Periode wiederzubekommen. Aber sie sind sehr ähnlich, denn alle Wege, um die Periode wiederzubekommen, haben häufig mit Stressreduzierung zu tun. Und Stressreduzierung wird auch durch Nahrung gewährleistet und auch durch Bewegung gemanagt, also die richtige Menge an Bewegung und den Körperfettanteil, und dazu kann es eben noch andere Dinge geben, aber bei mir war es eben die hypothalamische Amenorrhoe, und deswegen sage ich euch, was ich dafür gemacht habe, um mit dieser, ich sage jetzt mal Diagnose, meine Periode wiederzubekommen. Also nochmal, es kann sein, dass du einen anderen Grund hast und du müsst ihn selber rausfinden, und um das zu tun, empfehle ich dir auch den Podcast von Julia Schulz. Das ist eine Freundin von mir und sie macht einen ganz, ganz tollen Job, was das Thema Hormone angeht, und ich durfte auch sehr viel von ihr lernen und sie hat mir auch auf dieser Journey geholfen. Und diese hypothalamische Amenorrhoe, unter der ich litt, wurde mir, wie gesagt, vor meiner Investigierung von den Ärzten als normal verkauft. Und es wurde, wie gesagt, immer gesagt, ja, Sie sind ja Profisportlerin, das ist normal, nehmen Sie mal die Pille. So, und ich hatte da auch mal ein paar Artikel zugelesen, ja, was macht man denn am besten, wenn man Sportlerin ist, ne? Wie soll man da auch verhüten, oder Pille kann schädlich sein, all diese Dinge. Und da habe ich sogar gelesen, ja, die Pille ist sogar gut, weil wenn man ja einen Wettkampf hat, dann kannst du einfach die Pille durchnehmen und dann kannst du die Periode ja hinausziehen. Also selbst wenn du unter der Einnahme der Pille keine richtige Periode hast, kann es sein, dass du ähnliche PMS-Symptome wie bei einer normalen Periode oder einer natürlichen Periode verspürst. Das liegt, glaube ich, an den enthaltenen Gestagen, wenn ich jetzt da nichts Falsches sage. Jedenfalls an den enthaltenen Hormonen der Pille. Und dann könnte man eben da diese Symptome hinauszögern, egal welchen Wettkampf es ist, also ob du jetzt Sprinterin bist oder Marathonläuferin oder Schwimmerin oder eben Bodybuilderin. Und deswegen habe ich mich einfach damals, es war für mich normal und ich glaube auch für Frauen, die jetzt keinen Sport machen oder die das in Bezug dessen in Betracht ziehen oder genommen haben, ist es normal, die Pille zu nehmen. Und ich bin jetzt keine Pillenhaterin. Ich habe einfach nur für mich gesagt, ich will keine synthetischen Hormone in meinem Körper haben. Und ich will eine natürliche Periode haben, weil ich weiß, dass diese Hormone, die produziert werden, um eine Periode zu erzeugen, wichtig sind für mich, für meine gesamte Gesundheit, für meine Schönheit, also für alle Reproduktionsprozesse, Haut, Haare und eben auch meine Knochen. Denn Fakt ist, wenn man die Periode nicht hat, ist man risikogefährdet, was die Osteoporose angeht. Und dass man Haarausfall bekommen könnte oder auch unter einer geringen Libido leidet und viele andere Begleiterscheinungen bekommen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Faktoren und der Fakt, dass nicht nur ich, sondern auch mein Mann darunter leiden könnte, nein, da ist mein Gesundheitsbild, welches ich mir und meinen Kunden und auf Social Media verkörpern möchte, definitiv wichtiger. Und ich möchte auch zeigen, wie es ist, sich in einer solchen Situation zu befinden, was man tun kann und wonach man streben sollte und warum. Ich sehe da einen ganz, ganz wichtigen Faktor, warum du das tun solltest. Und das sind die benannten Risikofaktoren und dass wir nicht ohne Grund eine Periode haben und der Körper nicht ohne Grund die Periode auslässt. Das ist eine Kompensation. Das heißt, dein Körper funktioniert gerade nicht in voller Gänze. Es ist wie ein Zeichen. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt alle bluten wollen, sondern es geht darum, dass es ein Zeichen ist. Irgendetwas funktioniert hier gerade nicht. Und das ist wahrscheinlich nicht der einzige Punkt, der nicht vernünftig funktioniert, sondern du befindest dich sicherlich nur bei 50% deiner gesamten Leistungsfähigkeit, wenn nicht sogar darunter. Man ist für andere Dinge natürlich auch mehr gefährdet, wenn du deine Periode nicht bekommst, wenn du einen zu geringen Körperfettanteil hast und das der Grund ist. Es können mal so verschiedene Kombinationen sein. Also man kann auch eine zu geringe Kalorienzufuhr zu sich nehmen, einen normalen Körperfettanteil haben und die Periode nicht bekommen. Aber vor allem ein zu geringer Körperfettanteil, der damit einhergeht, führt auch zu einem höheren Verletzungsrisiko zum Beispiel. Also es ist alles ein Rattenschwanz, der sich da hinterher zieht. Und ich persönlich möchte diese Hormone haben. Ich möchte in meinen jungen Jahren in der Blüte meines Lebens davon profitieren und mich ja auch gesund und frisch halten. So, ne? Also das sind für mich alles Zeichen dafür und deswegen ist es mir so wichtig und das, was ich hier verkörper und das, was ich meinen Kunden erzähle, ist nicht wie RIP du in 8 Tagen wirst. Das ist nicht meine Message und das wird auch nie meine Message sein, sondern meine Message ist, ich möchte, dass du dich gut in deinem Körper fühlst, optisch, aber vor allem gesundheitlich und fit fühlst, dass dein Mindset arbeiten kann, dass du nicht depressiv bist, weil du Crash-Diäten machst oder weil du kaum noch was essen kannst oder so einen starken Food-Fokus hast, sondern dass du insgesamt dich gut fühlst von deinem Mindset her, von deiner Ernährung, das, was du zu dir führst, von deiner Aktivität, dass das alles im Einklang ist und dass nicht eins durch das andere kompensiert werden muss oder ne? Also entweder kompensierst du dein Mindset mit deinem Training oder dein Training mit deiner Ernährung oder deine Ernährung mit deinem Training. Also all diese Dinge sollten im Balance sein, sodass nicht eins von dem anderen so abhängig ist, dass das ganze Gerüst zusammenfällt. Sondern wenn mal an einem Tag die Ernährung nicht so gut ist, ja, dann ist es nicht schlimm, weil du hast ein gutes Mindset und du hast auch ein gutes Trainingslevel, was nicht exzessiv ist, aber was auch nicht unter einem bestimmten Gesundheitsniveau ist, also dass du dich gar nicht bewegst. Oder wenn du mal einen Tag nicht trainierst, ist es auch nicht schlimm, weil du ernährst dich immer pretty much ausgewogen. Und diese ganzen Dinge hängen alle zusammen und man merkt das irgendwann, wenn eine Sache nicht ganz stimmt oder wenn ein Faktor, eine Komponente schnell zusammenbricht, weil die andere nicht gewährleistet werden kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, und es ist mir ganz wichtig, diese Message zu teilen und verständlich zu machen. Es geht nicht darum, wie hardcore ihr sein könnt, sondern es geht darum, wie lange könnt ihr einen gesunden Lebensstil aufrechterhalten. Also da ist ein ganz, ganz bestimmte Unterscheidung zu erkennen. Nicht, wie krass gesund kann ich in 2 Wochen sein, sondern wie kann ich mein Leben leben in einer gesunden Art und Weise und so flexibel wie möglich sein und trotzdem immer alle Komponenten im Balance halten. Je eingeschränkter du bist, je extremer du auf einem Level bist, desto schneller kann eine Komponente auseinanderfallen oder wegbrechen und dich ins Tief ziehen, sodass das ganze System, worauf du dich aufgebaut hast, nicht mehr funktioniert. Aber je flexibler du dein System hältst und je mehr Freiraum du dir erlaubst, desto längerfristig wirst du es halten können. Und um das auf mich zu beziehen, mein System basierte auf einem System, was für mich sehr gut funktionierte, von außen betrachtet. Ich war nie so, also nach meiner Wettkampfzeit war ich nicht mehr auf Diät. Ich habe mich gut gefühlt, leistungsfähig gefühlt und habe, also zumindest zu dem Zeitpunkt, jetzt kann ich euch sagen, dass ich mich noch viel, viel leistungsfähiger fühle, aber zu dem Zeitpunkt hat für mich alles funktioniert. Ich habe meine Routine gebildet. Ich musste nicht diszipliniert sein, weil es einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich fühle mich gut. Das ist mein Leben. Aber dieses System funktioniert nur so lange, bis meine Gesundheit irgendwann sagen wird, bis hierhin und dann nicht mehr. Weil es wurde ja durch die Pille kaschiert. Ich habe ja keine Periode gehabt. Ich habe es auch, wie gesagt, ignoriert, mehr oder weniger. Ich habe mich zwar drum gekümmert, aber es wurde dann eben einfach als normal ausgesprochen. Somit dachte ich, alles klar, damit ist das Thema abgehakt. Habe erst nicht weiter investigiert und dann eben mehr. Das heißt, mein System war von außen betrachtet und für mich vom Gefühl her in diesem Moment fein. Aber langfristig gesehen hat mein System nicht würde mein System nicht funktionieren, weil ich dann vermutlich Osteoporose bekommen würde oder noch ganz viele andere Nebeneffekte spüren würde, weil ich gar keine Hormone synthetisiere. Denn es gibt ja immer eine Konsequenz daraus. Das ist meine Message zwischendurch, die ich euch hier geben wollte, bevor ich auf meine Journey eingehen wollte, weil ich damit vielleicht den einen oder anderen nochmal zum Nachdenken anregen kann. Das muss jetzt nicht bei jedem die Periode sein, das kann ja auch was anderes sein, wo ihr euch limitiert einschränkt oder auf einem Gerüst aufbaut, was nicht langfristig umsetzbar ist. Ich hatte, wie gesagt, mich weitergebildet in diesem Bereich, weil mich das extrem interessiert hat und weil es auch immer wieder im Coaching ein Thema ist, jetzt nicht nur hypothalamische Amenorrhoe, sondern es gibt auch andere Themen. Es gibt ja auch manchmal Kunden, die haben einen Kinderwunsch zum Beispiel. Ja, also ich bin natürlich keine Frauenärztin und kann jetzt ein Kind erzaubern oder so, aber da muss ich schon gucken, okay, welche Ernährung würde da jetzt am besten sein oder macht ein Defizit Sinn oder eben dann nicht, ne? So, und dann beschäftige ich mich auch häufig mal mit dem ein oder anderen Thema, aber ich bin natürlich keine Expertin, was das angeht, wie eine Julia Schulz oder eine Rabea Kies zum Beispiel, über die ich sehr viel gelernt habe, oder auch Generation Pille, den Podcast kann ich euch empfehlen. Julia Schulz Podcast heißt übrigens Feel Fantastic, also Fragen, die euch zwischendurch aufkommen, werden euch mit Sicherheit in diesem Podcast beantwortet, und der Podcast von Rabea Kies, wo wir dabei sind, das ist der Hormon Reset Podcast. Und so bei diesen ganzen Podcasts und Büchern, die ich gelesen habe, wusste ich, dass es grundsätzlich sehr lange dauern kann, bis man die natürliche Periode wiedererlangt nach dem Absetzen der Pille, da die synthetischen Hormone im Körper abgebaut werden müssen und die eigene Reproduktion der Hormone wieder in Gang gebracht werden muss. Und da baut sich natürlich jetzt nicht von einem auf den anderen Tag ein komplett funktionstüchtiger Zyklus auf. Und trotz dessen, dass ich wusste, dass jetzt das Ganze sowieso länger dauern kann, wollte ich diesen Prozess nicht dem Zufall überlassen. Sondern ich war mir ja bewusst, dass es nicht nur die Pille ist, warum ich keine Periode sofort erwarten kann, sondern auch mein Körper sich aktuell in einer zu geringen Energieverfügbarkeit befindet. Das heißt, wenn du im Verhältnis zu deinem kalorischen Output zu wenig Kalorien zu dir führst, um Reproduktionsprozesse stattfinden lassen zu können. Und dabei geht es nicht nur um ein kalorisches Defizit, sondern bei mir persönlich war es so, dass ich mein Gewicht immer bei einer relativ hohen Kalorienbilanz halten konnte, weshalb ich immer dachte, ich esse ja genug und ja, ist doch alles tutti. Aber dem war eben nicht so. Und mein Körperfettanteil hat meinem Körper auch signalisiert, also nicht nur die Kalorienzufuhr, die zu gering war, sondern auch der Körperfettanteil. Leute, keine Hormone für einen Eisprung produzieren, hier sind zu wenig Reserven. Und wenn ein Kind entsteht, haben wir nicht genug da. Das ist ein automatischer Schutzmechanismus des Körpers, denn unsere Hormone oder genauer das Östrogen wird auch im Fettgewebe gebildet. Also es ist ein gewisser Körperfettanteil nötig, um die Hormone zu produzieren. Nun wüsste ich natürlich nicht, welcher Körperfettanteil bei mir nötig ist, aber ich wollte es natürlich nicht dem Zufall überlassen. Ich wusste ja, dass ich schon ziemlich lean aussehe und das könnte ein Punkt sein. Und deswegen habe ich auf jeden Fall das als erstes in die Hand genommen. Denn das Allerwichtigste bei einer hyperthalamischen Amenorrhoe ist die Kalorienzufuhr und der Körperfettanteil. Du kannst noch so viel Mönchspfeffer oder sonstige Produkte einschmeißen. Deine Periode wird nicht wiederkommen, wenn du dich noch in einer zu geringen Energieverfügbarkeit befindest. Also das habe ich ja schon in der letzten Folge gepredigt. Und also weiter zu meinem Prozess. Ich habe meine Kalorien zu Beginn nicht getrackt, um zu sehen, wie viel ich intuitiv essen würde. Und ich muss dazu sagen, dass ich das nicht denjenigen empfehle, die sich dabei selbst austricksen würden und zu wenig essen würden. Denn ich persönlich wusste ja von Anfang an, dass ich mich nicht von anderen Dingen wie meinem körperlichen Bild in meinen Entscheidungen oder so ablenken lassen möchte, auch wenn es nicht immer einfach war. Dabei ist nämlich ganz wichtig, dass man nicht konstantes Bodychecking betreibt und sich vergleicht oder bewertet. Das ist nur toxisch und du musst es bewusst vermeiden. Es hält dich sonst von deinem Zielen ab. Und bei mir war das so, dass ich das Bodychecking insofern gewohnt war, dass ich das ja in meiner Wettkampfzeit, ist das so ganz normal. Du guckst immer, ja okay, wie ist dein Körperfettanteil, in wie vielen Wochen bist du fertig für die Bühne. Das hat sich so implementiert und somit ist man auch einen bestimmten Look gewöhnt. Und dann wusste ich aber, das ist jetzt nicht fair meinem Körper gegenüber. Also wenn ich ihn heilen lassen möchte von der Periode, dann kann ich jetzt nicht äußerliche Vergleiche dazu ziehen. Und mein primäres Ziel war es ja, die Periode wiederzubekommen und nicht mega shredded auszusehen. Das ist nicht das primäre Ziel. Ich wollte natürlich auch nicht dick werden, aber ein Satz hat mich auf meiner Reise konstant begleitet. Und zwar ist es der: Ein gesunder Körper ist immer ein schöner Körper. Und weil ich daran ohne Zweifel glaube, hatte ich dadurch Vertrauen in meinen Körper. Ich habe mich also nur noch im Spiegel angeguckt, wenn ich mich an dem Tag gut gefühlt habe und auch in einer guten Stimmung war, damit ich mich nicht davon beeinflussen lasse. Und ich habe es außerdem mir bewusst zur Aufgabe gemacht, meine Intention und meine Selbstbewertung im Spiegel zu ändern. Also weg von der Frage, sind meine Apps noch da, hin zu der Frage, wie fühle ich mich gerade innerlich? Und meine Antwort war in dem ganzen Prozess, als ich mehr und mehr gegessen habe und mich darauf fokussiert habe, dass ich mich sehr genährt, kraftvoll, gesund, oder als würde ich etwas richtig machen und für etwas Richtiges und Gutes arbeiten gefühlt habe. Also das waren dann meine innerlichen Antworten, wenn ich mich betrachtet habe und mir diese Frage bewusst gestellt habe. Marie, wie fühlst du dich gerade? Ich möchte außerdem noch eine kurze Info mit euch teilen, dass ich vor dem Absetzen bis zum Anfang Absetzen der Pille, ob das ein richtiger Satzbau war, das bezweifle ich, aber dass ich mich über etwa 3 Monate in dieser Zeit vegan ernährt habe. In dieser Zeit habe ich viele Muskeln abgebaut, weil ich nicht genug gegessen habe und auch nur 3 Mahlzeiten. Das war eine sehr stressige Zeit und da habe ich für mich eigentlich eher so dieses Selbstexperiment machen wollen, mich vegan zu ernähren und habe dann einfach ganz, ganz klar aus, also nicht Prioritäten zu setzen, zu wenig gegessen. Also es war diese Kombination. Unabhängig davon habe ich mich so mit der veganen Ernährung gut gefühlt, aber habe das Ganze auch im Hinblick auf mein Periodenziel mich dafür entschieden, das abzubrechen, um nicht zu riskieren, dass mein Körper mit 2 Umstellungen arbeiten muss und womöglich einen Mangel erfährt, weil ich ihm einen Nährstoff plötzlich nicht mehr ausreichend zugeführt hätte oder so. Also ich glaube, dass die vegane Ernährung für einige eher passt als für andere. Und ich sage nicht, dass sie für mich jetzt definitiv nicht gemacht ist, sondern dass man immer aufpassen muss mit zu vielen Veränderungen auf einmal. Dann ist es sehr schwierig, Rückschlüsse ziehen zu können. Denn es lag ja sowieso schon so viel Ungewissheit vor mir, sodass ich mir nicht noch die Frage stellen wollte, vielleicht habe ich Nährstoffe missachtet, vielleicht hätte ich was anders machen müssen. Und das ist genauso, wie wenn du sagst, du möchtest gerne mit der ketogenen Ernährung zum Beispiel anfangen und Sport machen. Also ausgehend davon, dass du jetzt vorher gar keinen Sport gemacht hast. Und plötzlich fühlst du dich viel schlapper im Alltag und du weißt jetzt nicht, kommt es vielleicht von zu viel Sport auf einmal oder durch die ketogene Ernährung. Also du hast dann 2 Dinge direkt geändert und man weiß dann nicht, woher kommt's. Stattdessen hätte man ja vielleicht erstmal die Ernährung so ungefähr lassen können und dann Sport integrieren können und dann die Ernährung umstellen können. Also es ist ein Beispiel, um euch zu zeigen, besser eine Komponente verändern im Zweifel, sodass ihr nicht da mit Unsicherheiten noch zu kämpfen habt oder dann nachher der ganze Fragebaum, warum kommt die Periode nicht zu groß wird. So, das finde ich immer etwas hilfreicher, muss ich sagen. Also auch bei anderen Dingen, die ihr verändern wollt, wie jetzt Schlaf verbessern oder sowas. Verändert immer erstmal nur eine Sache, auch bei der Verdauung ganz, ganz wichtig. Nicht zu viele Dinge sofort streichen, dann wisst ihr gar nicht, woher es nachher kam. Und dann traut ihr euch nicht, Dinge wieder zu implementieren. So, ja, das dazu und weiter zu meiner Journey. Weil mir das alles nicht schnell genug ging, habe ich mich nämlich an eine Heilpraktikerin gewendet, die gegebenenfalls nochmal einen Bluttest mit mir machen könnte und schaut, ob es irgendwo anders dran liegen könnte oder ich noch was Bestimmtes supplementieren muss etc. Ich wollte einfach nicht monatelang abwarten und später auf eventuelle andere hormonelle Disbalancen stoßen, die man von vornherein mit Medikamenten hätte behandeln müssen. Oder so in dieser Richtung. Das schwirrte mir im Kopf. Das wollte ich einfach direkt ausgeschlossen haben. Und nach dem ersten Gespräch mit der Heilpraktikerin habe ich bestimmt 25 Pillen verschrieben bekommen, die ich jeden Tag mehrmals einnehmen sollte. Und das war für mich der absolute Horror, weil ich Supplements wirklich nicht gerne mag. Also schon gar nicht Tabletten schlucken. Ich möchte nicht so gerne das Wort hassen sagen, aber liegt nah in diesem Bereich. Und dazu kam noch der Ernährungsplan, bei dem mir jegliche süße Komponenten, also gesunde, süße Lebensmittel wie Datteln und Früchte, alles, was Kalium enthält, also gesunde Lebensmittel wie Avocado, Rohkakao, alles, was Gluten, Soja und Laktose enthält, das wurde mir alles gestrichen. Auch Proteinpulver außer Reisprotein durfte ich nicht konsumieren. Und ich habe mich so dermaßen eingeschränkt gefühlt und ich dachte mir, warum? Ich ernähre mich so gesund und jetzt muss ich mich auch noch mit den gesunden Lebensmitteln einschränken. Ich habe ja nicht mal eine Glutenunverträglichkeit, geschweige denn Probleme mit der Verdauung gehabt. Milchprodukte habe ich jetzt zum Beispiel sowieso nicht zu mir genommen, aber alles andere, was ich was mir da gestrichen wurde, habe ich einfach nicht verstanden. Und die sind halt davon ausgegangen, dass man vielleicht auch eine Nebennierenschwäche haben könnte oder so, aber das hatte ich ja alles nicht. Das war alles nicht mein Problem, sondern einfach, also einfach in Anführungsstrichen die hyperthalamische Amenorrhoe. Also das ist meine Erklärung, was die Homöopathin sich da vermutlich dachte. Und auch nach Rücksprache mit Julia Schulz und meinem Nutrition Coach aus den USA, Mike Molloy, habe ich das Ganze nach 2 Wochen abgebrochen. Denn das, was ich in dem Moment brauchte, war genug Nahrung und wenig Stress. Und mich hat das Ganze in meiner Nahrung eingeschränkt und mehr Stress verursacht. Und hätte das jetzt was gebracht oder ich hätte das jetzt wirklich gebraucht, dann hätte ich das auch gemacht. Aber das war halt einfach, ja, für mich so ein, wir machen für jeden Plan B, egal ob derjenige eine Glutenunverträglichkeit hat oder nicht. Und das habe ich dann für mich entschieden, ist nicht der richtige Weg. Also das entspricht auch meiner Philosophie nicht. So würde ich auch jemanden nicht coachen. Einfach pauschal alles zu streichen, ist Quatsch. Und der primäre zu behebende Faktor war halt der Körperfettanteil. Und ich hatte dann ja auch bis zu diesem Zeitpunkt schon etwas zugenommen. Und dann habe ich von da aus weiterhin getrackt und auch mit Mike Molloy immer Rücksprache gehalten, der sich da auch auskennt, den ich sehr vertraue, mit dem ich auch schon länger zusammenarbeite. Und er arbeitet eben auch mit Sportlern zusammen. Und ich habe dann weiterhin getrackt, damit ich auch weiterhin wirklich konstant genug esse. Also wollte mir einfach nur Konstante bilden. Mir hat es Halt gegeben, nicht mehr darüber nachzudenken, sondern mein Ziel vor Augen zu halten. Und wenn ich es erreichen will, esse ich jeden Tag XY Kalorien. Ich hatte ein Minimum von 2300 Kalorien gesetzt und ich esse inzwischen immer zwischen 2300 und 2500 Kalorien. Und ich habe mich circa 1 bis 2 Mal im Monat gewogen, damit ich mich nicht jeden Tag darauf fokussieren muss, aber trotzdem sehe, okay, steigt das Gewicht oder bleibt es und dass es halt nicht sinkt. Also das war natürlich nicht das Ziel. Und im Sommer 2020 habe ich dann irgendwann 57 Kilo erreicht. Und mein Startgewicht waren circa 51 bis 52 Kilo, als ich die Pille abgesetzt hatte. Und dann habe ich Mike Molloy, also ich sage deswegen Mike Molloy, weil das ist ja nicht mein Mann Mike, der heißt ja auch Mike, also der Nutrition Coach. Ich habe ihm Formfotos gesendet und er sagte mir dann irgendwann, dass mein Körperfettanteil jetzt gut aussieht für die Periode. Und ich habe dann natürlich weiterhin auf der Bilanz gegessen und habe bis heute mein Gewicht zwischen 57 und 58,5 Kilo gehalten. Und es gab auf diesem Weg immer wieder Ungewissheiten in mir. Wie viel muss ich wohl noch zunehmen? Wie werde ich am Ende wohl aussehen? Ne, das sind natürlich Dinge, die einen beschäftigen, wenn man so lange einen bestimmten Look gewohnt ist. Ist ja ganz klar. Aber die Zusammenarbeit mit jemand Erfahrenen und diesem logischen Wissen, dass man für eine Periode ja nicht dick werden muss, hat mir unglaubliche Sicherheit gegeben, also auch in den zweifelnden Momenten, die ganz, ganz natürlich sind. Und als ich dann schon einige Monate auf einem guten Gewicht war, aber nur wenig Anzeichen von hormonellen Veränderungen zeigte, habe ich dann nochmal einen Schilddrüsentest gemacht. Das, was ich bis dato an Veränderungen spürte, war die Veränderung meines Cervixschleims. Denn über diesen kannst du irgendwann mit Erfahrung sehen, bei welchem Zyklusstandpunkt du dich befindest oder bei welcher Zyklusphase du dich befindest. Beziehungsweise ob überhaupt was hormonell passiert. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen für alle, die die Periode wiederbekommen wollen und daran arbeiten. Wenn der Cervixschleim sich verändert, das ist immer schon eine gute Sache. Jetzt aber nochmal zurück zum Schilddrüsentest. Den Test wollte ich schon zu Beginn nach Absetzen der Pille machen. Jedoch hat mir Julia Schulz davon abgeraten, weil man danach sowieso so eine Art Unterfunktion zeigen kann, die einen eher verunsichert und wohl temporär normal ist. Und deswegen habe ich den Test dann erst später gemacht und dabei kam heraus, dass mein T3-Wert an der unteren Grenze des Normalwerts lag. Der Rest sah allerdings sehr gut aus und Mike Molloy hat sich diesen Test angeschaut, hat mir dann trotzdem empfohlen, die über die Ernährung diesen Wert zu verbessern, indem ich sogenannte goitrogene Lebensmittel aus meiner Ernährung temporär streichen sollte, wie Brokkoli, grünes Gemüse, rohes Gemüse, bestimmte Nüsse, Süßkartoffeln und Soja und noch weitere Lebensmittel, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Jedenfalls war das relativ lustig, weil ich tatsächlich jeden Tag gerösteten Brokkoli aus dem Ofen gegessen habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass dieser T3-Wert niedrig war. Aber natürlich wollte ich meinen T3-Wert verbessern, wenn es zu verbessern ist durch die Ernährung vor allem. Das ist ja sehr einfach etwas rauszulassen und zu gucken, was passiert. Aber ich möchte, dass ihr an dieser Stelle ganz Ohr seid. Diese Lebensmittel sind sehr gesund und nicht schlecht, okay? Also wir haben sie wirklich nur für meinen individuellen Fall und für meine individuellen Blutwerte herausgenommen. Diese Lebensmittel können nämlich die Jodaufnahme hemmen, aber nur, wenn man auch wirklich Probleme hat. Also wenn du jetzt jeden Tag Salat isst, wirst du davon jetzt keinen niedrigen T3-Wert bekommen oder, weiß ich nicht, ab und zu Brokkoli isst oder vielleicht auch jeden Tag und halt keine Probleme hast. Das ist jetzt bei mir individuell so und es ist jetzt nicht so, dass jeder einen niedrigen T3-Wert bekommt durch Brokkoli. Ihr dürft euch da bitte unter keinen Umständen an mir orientieren. Das habe ich auch ganz klar gesagt in dem Live, Instagram Live-Session mit Julia. Da hatte ich schon darüber gesprochen, über diese ganzen Dinge, die ich gemacht habe, um meine Periode zu bekommen. Und das nehmen viele, obwohl ich das immer ganz klar sage, falsch auf und lassen dann plötzlich Brokkoli und Süßkartoffeln und alles raus. Das ist völliger Quatsch. Also bitte lasst eure Werte testen und guckt, ob das nötig ist. Denn ansonsten könnte es eher zu Mängeln kommen oder unnötigen Restriktionen, die gar nicht sein müssten. Und alles, was zum Thema Schilddrüse euch interessiert oder wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt, da kann ich euch übrigens Hannah Hauser empfehlen. Die hat einen ganz tollen Instagram-Account und die coacht auch in der Richtung. Ich persönlich konnte bis jetzt leider noch keinen Retest machen. Ich habe den Test hier, aber es dauert leider zu lange, ihn nach Deutschland zu schicken. Das muss natürlich schnell passieren, damit das Blut auch ausgewertet werden kann. Ich habe das über Verisana gemacht. Und damals hatte meine Schwester ihn mit nach Deutschland genommen, den Test, und hat ihn dann da in Deutschland nach dem Flieger, als sie gelandet ist, in Post gesteckt. Und dann kam das halt direkt an oder noch im gewünschten Zeitraum. Deswegen werde ich den Retest machen, sobald ich in Deutschland bin, und werde dann auf jeden Fall nochmal euch darüber informieren, weil es natürlich super interessant ist, ob das jetzt was gebracht hat oder vielleicht auch gar nicht, ne? Und dann kann ich vielleicht meinen geliebten Brokkoli wieder essen? Nein, das kann ich halt wie gesagt so oder so. Aber ich warte da noch ab, damit ich ein aussagekräftiges Ergebnis habe. Und dann werde ich das langsam wieder einführen und euch da auch gerne nochmal drüber informieren. Ich kann mir vorstellen, dass den ein oder anderen dann doch interessiert. Vom Gefühl her kann ich jetzt keine Symptome nennen, wo ich sage, ja, das hat sich auf jeden Fall verbessert oder meine Energie oder so. Weil das halt grundsätzlich hat sich, seitdem ich dieses Gewicht erreicht habe, fühle ich mich viel, viel fitter, obwohl ich immer dachte, ich sei fit und ich sei auf meinem fittesten Niveau und wie auch immer, habe ich da einfach ein ganz anderes Level für mich erlangt, was ich auch nie wieder missen möchte. Aber ob das jetzt durch das Auslassen des Brokkolis auch noch kam oder ob sich seitdem was verändert, das spüre ich nicht. Also das kann ich so nicht beurteilen. Deswegen lassen wir uns da einfach mal überraschen, ob die Werte eine Verbesserung zeigen. Was das Thema Training angeht, da möchte ich natürlich auch darauf eingehen. Also auch hier ist es ganz individuell. Es gibt Personen, die sollten lieber weniger trainieren als das, was sie gerade aktuell machen. Es gibt Leute, die würden davon profitieren, gar nicht zu trainieren. Es gibt Leute, die würden davon profitieren, nur Yoga zu machen, oder die können ganz normal weitermachen. Es ist so individuell und ihr müsst selber in euch hineinhorchen, und das macht Julia Schulz ganz toll in ihrem Recover-Kurs, der euch dabei hilft, die Periode wieder zu bekommen. Da bekommt ihr Anweisungen, wie ihr auf euch hören könnt und all diese Dinge. Aber von mir aus schon mal, warum ich mein Training nicht reduziert habe, hatte den Grund, dass ich mir persönlich, ich wusste, ich trainiere viel, aber nicht so exzessiv. Trotzdem hätte es natürlich sein können, dass ich zu viel trainiere, um die Periode wiederzubekommen. Das heißt, es gab da jetzt so ein Risiko. Also ich hätte jetzt einfach stoppen können und sagen können, okay, alles klar, mein Körper braucht jetzt diese Ruhe und besser alles dafür tun und nicht mehr trainieren. Aber ich dachte mir, wenn ich das tue und dann kommt die Periode nicht, weil es ja ohnehin länger dauert. Also es ist ja nicht so, wenn du dein Training abbrichst, dann bekommst du sie morgen, sondern es kann ja so oder so einfach dadurch, dass ich jetzt so lange die Pille genommen habe, noch länger dauern. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt das Training abbreche oder radikal reduziere und dann kommt die Periode nicht, ich würde sehr frustriert sein auf der einen Seite. Ich würde natürlich damit umgehen können, weil ich habe mich einfach dafür entschieden und das dann auch reflektieren können. Aber ich wollte mich nicht in dieser Position wiederfinden oder was wäre, wenn, sondern ich habe für mich beschlossen, mein Training so beizubehalten, aber darauf zu achten, an einem Tag, wo ich mich nicht gut fühle, wo ich nicht genug geschlafen habe oder so, kein Training zu machen. Aber so in dem Dreh habe ich weiterhin 4 bis 5 Mal die Woche trainiert. Aber es gibt sicherlich Personen, die zu viel Sport machen und auch einen viel, viel höheren alltäglichen Aktivitätsoutput haben oder auch anders Sport machen als ich. Ich trainiere schon sehr fleißig, aber ich mache jetzt kaum HIIT-Workouts und das kann mal für deinen Hypothalamus einfach zu viel Stress sein. Aber ich kann da kein Rezept geben. Also trainiere nur 3-mal oder 2-mal. Dass, wenn jetzt eine Kundin zu mir kommt und sagt, Marie, ich möchte meine Periode wieder bekommen und trotzdem irgendwie, keine Ahnung, habe ich noch ein paar andere Ziele oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich weiter fortfahren soll. Ich gucke mir diese Person von A bis Z ganz genau an. Also ich gucke sie mir nicht an, sondern metaphorisch eher gesehen, sondern ich schaue mir an, was ist das für eine Person, was ist das für ein Typ? Ist das eher ein zwanghaftes Verhalten, was dahinter steckt? Muss man da eher drauf abzielen und das Thema angehen und das auflockern, sage ich mal? Oder geht es eher um andere Dinge? Ist es vielleicht wirklich nur, in Anführungsstrichen, die Ernährung? Ist es der Schlaf, der primär beachtet werden muss? Jeder hat also sein eigenes hauptsächliches Päckchen und es wird immer eine Mischung aus allen Komponenten sein oder zumindest mehreren Komponenten sein, wie Schlaf, Ernährung, Training und Stress. Jedoch ist das Thema Training wirklich super individuell. Also es gibt ja auch die krassesten Crossfitter, die trotzdem ihre Periode bekommen. Aber es gibt auch eben solche, die 3-mal die Woche laufen gehen und 2 HIIT-Workouts machen. Und das ist ja auch schon relativ viel Training so, wenn man jetzt von normalen Menschen ausgeht im Durchschnitt. Aber trotzdem jetzt halt kein Profisportler ist oder so, ne? Und das einfach zu viel ist. Weil ich spreche ja immer davon, dass jeder so sein eigenes Stresskontingent hat oder sein Stresskonto hat. So, und hast du einmal Stress durch Schlafdefizit, dann noch ein kalorisches Defizit, dann noch Stress im Alltag, dann noch irgendein nicht überarbeitetes Trauma erlebt irgendwann in der Kindheit, also irgendwas psychisch noch im Hagen. Und dann machst du noch 5 HIIT-Workouts die Woche. So, irgendwo ist dann halt bei deinem Stresskontingent Ende. Und deswegen muss man sich selber diesen Kreis mal so vor Augen führen, okay, was sind eigentlich meine ganzen Stressoren? Und Training ist immer ein Stressor, immer. Also selbst wenn es dir Spaß macht. Für den Körper ist das Stress. Und es kann auch Stress zu Stressabbau führen, aber grundsätzlich ist das etwas, was ja energetischer Output ist. So. Und deswegen muss man das sehr individuell behandeln. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will und deswegen bitte nicht nur an mir orientieren. Ich kann euch nur sagen, dass ich natürlich sehr glücklich bin, dass ich trotz meines Trainingspensums, was für mich sehr gut sich eignet, meine Periode wiederbekommen konnte. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und zum Schluss möchte ich noch auf ein Thema zu sprechen kommen, welches ich auch auf meiner Journey zur Periode verändert habe. Nämlich habe ich darüber schon in anderen Podcast-Folgen berichtet, aber ich greife es hier sehr gerne nochmals auf, denn ich habe eine Therapie gemacht, weil ich alle möglichen Knoten, Glaubenssätze und Blockaden lösen wollte, die in meinem Kopf und in meinem Körper sitzen könnten und eine Periode hemmen könnten. Ihr wisst ja, dass mein Papa Therapeut ist und dadurch, dass ich von ihm so viel lernen konnte, hatte ich eh immer im Hinterkopf, dass ich irgendwann mal so eine Erfahrung machen wollte, eine Therapie zu machen und mich da weiterzuentwickeln. Mir ist jetzt zum Beispiel nie etwas Schlimmes passiert. Ich hatte auch eine gute Kindheit, aber ich glaube, dass jeder von einer Therapie profitieren kann. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich gerne über bestimmte Dinge mit einer neutralen und professionellen Person sprechen möchte, um ja mich weiter, um meinen Horizont weiter zu erweitern und jeglichen Ballast loszuwerden. Deshalb auch hier das Thema Psyche, mentale Stärke. Ich habe mich so, so sehr noch weiterentwickeln können und ich bin jemand, der sehr gedankenfokussiert ist und gerne auch reflektiert. Ich spreche auch gerne mit Menschen über Gedanken und Gefühle und all das, weil ich das halt so gelernt habe, sage ich mal, in meiner Kindheit. Also das war für mich schon immer interessant. Aber ich glaube, deswegen wusste ich auch, dass bei mir noch mehr Luft nach oben ist. Und man kann einfach über bestimmte Dinge nicht mit seinem Partner reden. Oder man kann darüber reden, so dass das schon. Ich kann mit meinem Partner über alles reden, auch über die Dinge, die ich in der Therapie zum Beispiel angesprochen habe. Aber es wird in einer anderen Form bearbeitet. Also es findet sicherlich ein Bearbeitungsprozess statt oder ein Verarbeitungsprozess, in dem man es Menschen erzählt, denen man nahesteht. Ich denke, das ist auch immer gut. Aber man kann nicht von diesen Menschen erwarten, dass sie einen therapieren. Also es kann automatisch eine Form von Therapie für einen sein, weil man eben es ausgesprochen hat und das kann für einige schon reichen. Aber ich glaube, um wirklich daraus zu lernen oder die Wurzel einiger Gedanken zu finden, kann eine Therapie mega hilfreich sein und mega aufschlussreich sein und so befreiend sein. Ihr kennt das ja auch im Detail mit dem Thema Gedanken aus meinen Podcast-Folgen dazu. Und das alles hätte ich nie gelernt. Ich hätte euch das nicht alles erzählt, hätte ich die Therapie nicht gemacht. Und ja, ich finde es einfach mega faszinierend. Also ich könnte mich da, hätte ich noch ein zweites Leben, würde ich wahrscheinlich Neurowissenschaftlerin werden oder so, weil ich das so faszinierend finde. Und hätte man dann noch mehr Zeit, jetzt würde ich da auch noch mehr drüber studieren wollen. Aber jetzt erstmal so für meine Gedanken, die ich dadurch besser verstehen konnte oder Handlungen auch und wie ich sein möchte, war das total gut. Das war also auch ein Part meiner Periodenjourney. Und dazu habe ich mich noch mehr auf meinen Schlaf fokussiert und auch wenn ich es aktuell leider nicht immer schaffe, auf 8 Stunden zu kommen, habe ich meine durchschnittliche Schlafzeit deutlich erhöht. Das wollte ich zumindest nochmal gesagt haben, weil das macht so viel, wenn ihr viel schlaft. Ihr seid einfach ein anderer Mensch und könnt dadurch natürlich extrem Cortisol reduzieren und das wiederum ist ja für den Hypothalamus ein guter Support, denn das ist das ganze System, was wir unterstützen wollen. Der Hypothalamus soll nicht in einem gefährdeten Zustand sich fühlen, sondern in einem guten Zustand, so dass er deinem Körper und dir und deinen Handlungen vertrauen kann und nicht in diesem Notzustand sein muss, dass die Periode nicht kommt. Und um weiterhin Symptome zu tracken, die sich vielleicht auftun könnten und einen eventuellen Eisprung bemerken zu können, habe ich meine Basaltemperatur jeden Tag mit dem OVI-Thermometer gemessen und notiert. Denn du kannst anhand einer Temperatur feststellen, wann ein Eisprung stattgefunden hat. Also an alle, die daran interessiert sind, können dazu ganz, ganz tolle aufklärende Artikel in der OVI-App lesen. Und falls ihr das Thermometer auch nutzen wollt, könnt ihr auch sehr gerne meinen Code nutzen, MarieSteff10. Ich packe euch das auch nochmal in die Beschreibung. Jedenfalls war das für mich super hilfreich, um anhand dieser ganzen Faktoren wie Temperatur, also die Basaltemperatur, der Cervixschleim, vielleicht irgendwie andere Symptome, die sich verändern. So bei mir ist es dann zum Beispiel meine Brustwarzen oder die Brust, die spannen kann oder sowas. Das sind halt alles so kleine Symptome, die sind super, weil ihr dann merkt, dass da hormonell irgendwas passiert, ne? Und das würde ich mir auch immer notieren. Und ich habe meinen ersten Eisprung leider nicht mit der Temperatur festgestellt, da ich an diesem Morgen mein Thermometer nicht griffbereit hatte und man tatsächlich noch im Liegen messen muss, sonst kommt schon meistens ein anderer Wert dabei raus und dann ist es halt nicht mehr wirklich genau. Und jetzt, wo ich die Periode habe, nehme ich das natürlich viel ernster, aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich ja, es ist nur ein Überblick für mich, die Temperatur. Und manchmal hatte ich dann halt keinen Wert, aber ich habe meinen Eisprung anhand meines Cervixsteins erfassen können. Und ich war mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber alles, was ich so bisher gelernt habe und wie es im Bilderbuch in Anführungsstrichen sein sollte, der Cervixschleim, hatte eben übereingestimmt. Und ich hatte wirklich von diesem Zeitpunkt an jeden Tag gebetet. Also auch davor habe ich schon sehr viel gebetet, aber ab diesem Zeitpunkt, da hatte ich so viel Hoffnung natürlich, weil ich dachte, okay, wenn der Eisprung jetzt da war wirklich, dann würde das bedeuten, dass meine Periode in 10 bis 14 Tagen nach dem Eisprung eintreten wird. Das heißt, ich habe jeden Tag gebetet und dafür gehofft und daran gedacht und noch mehr auf meinen Schlaf geachtet, weil ich natürlich jetzt diesen Punkt nicht missen wollte, da ich so nah dran schien. Und letztlich wurde ich dann kurz vor Neujahr 2021 mit der Periode belohnt. Und ich saß wirklich heulend auf dem Klo und ich habe zu Mike geschrien, I have my period. Und er meinte dann, sollen wir ein Instagram Live machen? Also dann auf Englisch natürlich gesagt, er kann noch kein Deutsch reden, aber so ein bisschen kann er. Und ich habe mich einfach nur so gefreut und gelacht und geheult gleichzeitig, weil solch eine Last von mir gefallen ist. Und ich wusste, dass mein Körper wieder mit mir arbeitet, mir vertraut. Und ich muss dazu sagen, dass Mike, also dieses Mal meine ich meinen Mann Mike, nicht Mike Molloy, der Nutrition Coach, während dieser Journey so stark mich unterstützt hat. Und er hat mit mir über das Thema gelernt und mich in schlechten Zeiten getröstet und mir immer wieder gut zugesprochen. Er hat sich darum gekümmert, dass wir früh genug ins Bett gehen und mich immer wieder aufgebaut und mir sich angehört, was ich darüber gelernt habe. Oder ich habe zum Beispiel auch den NFP-Kurs gemacht für die Temperaturmessung. Das muss man nicht machen, aber ich fand es sehr hilfreich. Denn dort lernst du wirklich genau deine Temperaturkurve auszuwerten, warum die Temperatur wie fällt, steigt, abflacht, welche Hormone beteiligt sind, wie du deinen Muttermund abtasten kannst. Also du könntest jetzt auch mit dieser Zyklus-Tracking-Methode die Basaltemperatur nutzen und deinen Cervixschleim ausweiten oder Basaltemperatur und Muttermund. Also man muss mal zwei Faktoren nehmen. Das wird dir alles dort in dem NFP Online Lernen, heißt es, glaube ich, beigebracht und ganz toll aufbereitet. Ich werde euch das nochmal alles in der Beschreibung verlinken. Jetzt habe ich schon so viele Empfehlungen hier gemacht, das ist für euch natürlich übersichtlicher. Ich packe euch das Thermometer da rein, den Code dazu, den NFP Online Kurs. Dann packe ich euch noch Julia Schulz Recover-Kurs dazu, weil sie hat auch einen ganzen Kurs dazu, wie du deine Periode bekommen kannst. Also sie bietet auch One-on-One-Coaching an. Ich weiß nicht, ob sie noch Plätze frei hat. Ja, das war erstmal alles zu diesem Thema heute. Ich hoffe, dass es euch inspiriert hat oder denjenigen hilft, die auch ihre Periode wiederbekommen wollen, dass ihr davon profitiert, indem ihr meine Geschichte gehört habt. Und ich weiß, es ist ein sehr, sehr steiniger und langer Weg, aber er lohnt sich. Und ihr werdet so viel über euren Körper lernen. Und es ist so schön zu wissen, dass die eigenen Hormone funktionieren und dass ein Zyklus stattfindet, dass ihr gesund seid und fit seid. Es ist alles wert. Also ihr werdet nur Gutes verändern, wenn ihr euch auf dem Weg begebt, die Periode wieder zu erlangen oder eine regelmäßige Periode zu erlangen. Denn das führt automatisch zu eurem gesunden Selbst. Denn alle Dinge, die ich getan habe, waren letztlich sowieso gut für meine Gesundheit. Und dass ich jetzt eine Blutung habe, ist natürlich, also stört mich jetzt nicht, aber das ist natürlich nicht das Ziel, oder dass man schwanger werden kann, ist auch nicht für jeden das Ziel, für manche schon. So, und dann hat es auch, dann ist es schön, dass man diese Intention dahinter hat, schwanger zu werden zum Beispiel. Aber für mich war es einfach das Zeichen meiner Gesundheit. Und ich hoffe, dass es euch inspiriert hat, und für die, die die Periode haben, seid dankbar dafür. Also ich nehme jedes Zeichen, jedes PMS-Symptom, wobei ich sagen muss, dass ich gar nicht darunter so stark leide unter PMS bis jetzt. Das kann sich natürlich noch verändern, aber dass ich dem soweit relativ verschont geblieben bin und hoffe natürlich, dass es auch so bleibt. Aber wenn man konsequent weiter an dem Schlaf arbeitet, wenig Stress, dann verringern sich auch die PMS-Symptome. Und je mehr Stress man hat, je mehr Schlafmangel, desto stärker können sie tatsächlich auch werden. Aber PMS ist natürlich nochmal ein eigenes Thema. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Beim nächsten Podcast werde ich meine beiden Coaches Jule und Ramona mit dabei haben. Wir werden eure Fragen beantworten, die ich bei Instagram in einem Fragesticker gefragt habe. Wir können nicht alle beantworten, aber wir werden die wichtigsten beantworten, und wir werden vermutlich auch mehrere Folgen in dieser Form zusammen machen, so dass wir auch die täglichen Fragen, die bei uns so reinprasseln, beantworten können. Und das ist immer ganz schön, wenn man das auch mit den anderen Coaches zusammen machen kann. Die werden auch noch ganz viele Erfahrungen mit euch teilen. Und ich freue mich einfach, die beiden an meiner Seite zu haben. Die leisten ganz, ganz tolle Arbeit. Und deshalb freuen wir uns, wenn ihr bei dieser Episode das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ihr Lieben, einen ganz, ganz tollen Tag für euch.